Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.
Ich begrüße heute in unserem Podcast Humorexpertin fragt Führung, Humor in stürmischen Zeiten. Ich begrüße ganz herzlich Lisa Marie Fritz mit dem Künstlernamen Schlongongis. Schön, dass du da bist, Schlongongis.
Ja, dank dir, Eva. Ich freue mich, da sein zu dürfen. Bin mal gespannt, was ich beizutragen habe.
Ja, unbedingt. Also, liebe Menschen, die zuhören von Schlongongis, werdet ihr noch einiges hören. Die Frau ist der Kracher. So viel darf ich schon mal verraten. Wie möchtest du am liebsten? Im Podcast sage ich Schlongongis, sage ich Lisa Marie. Es funktioniert für dich beides. Reagierst du auf alles?
Ja, oh Gott, das ist ja auch so ein Thema. Also ich reagiere auf alles. Das ist so. Bei Lisa Marie kriege ich so ein bisschen Gänsehaut, weil dieser Doppelname, ich finde den ja eigentlich schön, aber mein Papa hat mich in der Kindheit
Lisa Marie,
so
kombiniert.
Ganz genau.
Runter.
Ganz genau so ist es, ne? Und deswegen, sobald jemand Lisa Marie zu mir sagt, denke ich so, oh Gott, ich habe was angestellt. Und deswegen, ich glaube, für einen Podcast ist es am einfachsten Lisa, weil da, das ist ja, wer ich bin, ne?
Super.
Wobei Schlongongis auch keine Kunstfigur ist, was viele denken, aber ja, Schlongongis geht halt nicht so einfach von, das rutscht ja nicht einfach mal so raus.
Oh, ich finde es beides, aber du verrätst uns später noch, was das bedeutet und warum du die ersten zwei Jahre auf der Bühne nicht wusstest, was das bedeutet.
Oh,
Lisa Marie, Schlongongis ist auf Tour ab Herbst, da werden wir später noch für Werbung machen. Du hast dich letztes Jahr tatsächlich als Comedian selbstständig gemacht. Auch dazu habe ich natürlich jede Menge Fragen.
Ja.
Ich beschäftige mich seit über 20 Jahren hauptberuflich mit Humor und habe mir so das Thema Humor in stürmischen Zeiten dieses Jahr für die Podcast-Staffel nochmal ganz fest vorgenommen und möchte gerne mit dir auch über so Freud und Leid im Kabarettistenberuf. Aber wir fangen gleich mal damit an. Du hast dich letztes Jahr selbstständig gemacht und du hast eben auch in der Vorbereitung zu mir gesagt, Anfang letzten Jahres wusste ich noch nicht so genau, dass das passiert. Und dann ist das passiert. Erzähl, du warst vorher in einem festen Job, bist da schon immer aufgetreten. Genau, nimm uns da mal mit. Wie ist dein letztes Jahr gelaufen und wie?
Ja, also eigentlich müsste ich da viel früher noch ansetzen, weil ich bin da total reingestolpert in diese ganze Nummer. Also auch Comedy, ich habe selber Comedy konsumiert, ja, aber auch vorrangig amerikanisch und britische Comedians. Aber ich bin niemals auf die Idee gekommen, da selbst mal aktiv zu werden. Ich bin dann eher, also mein erster Auftritt war am 1. November 2018. Und das war auch mehr so, das war eine Provokation von meinen besten Freunden. Also die hatten gesagt, geh mal auf die Bühne, du bist witzig. Und dann habe ich erst mal gesagt, nein. Und dann wussten die aber halt, dass ich bin halt eine leicht gestrickte Person. Dann haben die einfach nur gesagt, naja, könntest du eh nicht. Und damit war's, weil da fühle ich mich ja dann herausgefordert. Und dann bin ich da auf die Bühne gefallen. Ich habe keinerlei Ahnung von, auch bis heute nicht wirklich, also wobei ich mehr gelernt habe mittlerweile, logisch, aber von Techniken, die man da verwendet oder so. Ich bin einfach nur auf die Bühne, habe gelabert, 25 Minuten. Mich hat auch niemand unterbrochen. Und so ging das dann los. Ich habe dann bei jedem Auftritt auch gesagt, das ist heute das Letzte, und also das erste und das letzte Mal. Beim zweiten dann so, okay, heute das letzte Mal. Und dann ist mir das so ein bisschen wegeskaliert.
Ja, du hast auch quasi meistens dazu gesagt, ich mache das nicht hauptberuflich, ne? Wäre
genau.
Schön, wenn ihr mir schönes Feedback gebt und nicht sagt, ich sollte das so beibehalten.
Ja.
Das fand ich auch eine total schöne Selbstironie, genau, die du damit auf die.
Ja, genau. Also so, ne? Und ich habe hauptberuflich war ich im Vertrieb. Ich hatte seit 2018. Ich hatte auch war kurze Zeit mal Geschäftsführerin von einem Unternehmen. Also ich, wenn man meinen Lebenslauf anguckt, der ist komplett wild. Und dann ganz bunt, ja. Und dann war es so, also ich hatte 2021, bin ich in eine Erschöpfungsdepression gerasselt. Und da hatte ich dann natürlich erstmal so ein bisschen andere Aufgaben zu erledigen, aber habe mich da dann auch mit Comedy in Absprache mit meiner Therapeutin auch rausgekämpft. Also habe dann geguckt, wie stressresistent bin ich jetzt wieder, und bin immer wieder auf die Bühne gegangen. Und dann war das für mich so, okay, das ist jetzt einfach mein Hobby, wie andere im Fußballverein spielen oder ne, sowas machen.
Gehst du gerne auf eine Comedy?
Genau, bringe ich einfach gerne Leute zum Lachen, weil muss man auch mal sagen, das ist schon auch Also, das gibt mir ja so viel, weil für mich ist das schönste Geräusch der Welt Leute, die lachen und die auch so aus vollem Hals los, kriegst Gänsehaut, wenn ich das
Gänsehaut
sage.
voller Lachen.
Das ist so, ich habe auch ganz viele Jahre in der Gastro gearbeitet und das vergleiche ich immer auch damit, weil wenn es Leuten gut geht, wenn die eine gute Zeit haben, dann lädt das meine Batterien auf. Ich kann das überhaupt niemandem beschreiben. Und das ist eigentlich auch was Comedy für mich ist. Ich lade da meine Batterien auf. Also, das ist ganz merkwürdig. Und ja, und dann war es so, dass ich in 2023 kam eine Agentur auf mich zu. Die habe ich erstmal ignoriert, weil die aus Schafheim kommen. Das ist hier ein Kaff bei uns in der Nähe. Da habe ich gedacht, gut, was machen die denn? Ne?
Sie kommen nicht daher, wo ich herkomme.
Und dann, genau, habe ich irgendwann dann aber doch mal auf die Webseite geguckt und habe gedacht, naja, mit denen könnte ich mich doch mal auseinandersetzen. Und so kam das dann zustande, dass das Ganze ein bisschen professioneller geworden ist, weil ich bin ja immer, also ich habe immer Anfragen gekriegt über Instagram und dann habe ich geguckt, ob es mir passt, weil ich bin ja auch alleinerziehende Mama. Und deswegen konnte ich ja auch nicht so krass da rumreisen
Immer
und,
alles
ne?
hin. Ich wollte gerade fragen, ist du hast auch recht schnell kurze Filme auf Insta gestellt und hast da
Ja.
auch tatsächlich 22.000 Leute, die dir folgen und hast auch schnell hat war das unterstützend dann für deine Anfragen? Also war das unterstützend, würdest du sagen, dass du mit Insta erst angefangen hast? Ich glaube, weiß nicht, 2021, glaube ich, ne? Ich weiß nicht genau, wann dein erster Film gestartet ist. War das ein guter
Ja.
Support dann für die Live-Shows?
Also ich habe Instagram immer so genutzt. Ich habe immer ganz viel, ich bin letztens nämlich durch mein Archiv mal gegangen. Ich habe also auch in 2021, auch in meiner Depression, habe ich das Ganze über Stories so ein bisschen begleitet und habe da aber auch ganz offen drüber geredet und habe auch vorher einfach hochgeladen in Stories, worauf ich Lust hatte. Das hat sich jetzt schon ein bisschen verändert und das war in 2023 durfte ich das erste Mal im Hofgarten hier in Aschaffenburg auftreten. Das ist ein Theater, das gibt's Jahrzehnte und das ist halt voll die Institution. Und die haben mich angefragt, ob ich bei denen auftreten will. Da habe ich komplett die Nerven verloren, weil ich gedacht habe, das macht ja gar keinen Sinn. Das ergibt gar keinen Sinn. ne, so, weil das ist ja Kabarett und da gibt's ja, also manche machen da ja Unterschiede zwischen Kabarett und Comedy und so weiter und so fort. Und ich habe noch gedacht, ach, oh, Hilfe, dass ich da jetzt überhaupt teilnehmen darf. Und dann hat meine Agentur gesagt, wie fändest du das denn, wenn wir den Auftritt mal mitfilmen? Und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich ja eine gute Idee, weil ich bin auch immer auf die Bühne gegangen und habe einfach erzählt, ich habe da weder eine Sprachaufnahme von gemacht, noch Video, weil ich auch immer gefreestylt hatte vorher. Und dann habe ich aber durch andere Comedians auch gelernt, so, du kannst eine Sprachaufnahme machen, du kannst ein Video machen, dann kannst du dir das im Nachhinein nochmal anschauen und eventuell Sachen verbessern. Das war für mich auch schon so, oha.
Aufregend.
Ja, genau, da ist ja auch, da ist ja ganz viel Arbeit dahinter. So, das war mir nicht so bewusst. Wie gesagt, oder wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt im Podcast schon gesagt habe, ist schon sehr naiv gehe ich an Dinge immer ran, ne?
Das hatten wir vorhin, ne?
Ja.
Das war auch ein Satz, den du gesagt hast, den würde ich total unterschreiben. Ich habe mich 2005 selbstständig gemacht und ich weiß noch, wie ich dieses Konzept vom Deutschen Institut für Humor dann bei der IHK
Ja.
und bei den Wirtschaftsjunioren noch kurz vorgestellt habe, aber irgendwie so auf 3 Seiten. Also so, das war mein Businessplan, dürfte man
Ja.
heute wahrscheinlich auch niemandem mehr sagen. Und die dann auch sagten, oh, das ist ja eine seltsame Idee, ob man damit so Geld verdienen kann. Wir glauben nicht. Und dachte ich, ach, das ist mir jetzt alles egal. Ja,
Ja.
ich mag Menschen zum Lachen bringen. Ich finde
Ja.
diese Vorstellung, mit Leuten Humor zu trainieren und das aus ihnen rauszuholen, was eh schon in ihnen drin ist,
Ja.
das fand ich einfach unglaublich spannend. Dachte ich, probiere das jetzt und wenn es nicht klappt, dann mache ich halt
Ja,
was
genau.
anderes. Also so, ich hab das auch, du hast auch das vorhin im Zusammenhang mit naiv gesagt. Wahrscheinlich finden es aber auch viele Menschen mutig, oder? Wie war dann
Ja.
so der Punkt, dass du gesagt hast, ich mache das jetzt hauptberuflich, ich probiere das auch als alleinerziehende Mama mit Kind, mit bestimmten
Ja.
Anforderungen, die dein Leben ja auch schon hat, ne, bestimmtes Geld, was du brauchst. Wie war dann dein Schritt, dass du gesagt hast, ich probiere das jetzt?
Ja, also ich habe dann diese Videos mal hochgeladen, die kamen dann ganz gut an. Das hat mich überrascht. Also ich war da nicht so, dass ich gedacht habe,
Ich
das
bin
wird
der
ja jetzt der
Checker.
Ober, genau. Sondern es war eher so, oh Gott, das ist mir ein bisschen peinlich vielleicht auch. Also, ne? Und dann hatte ich noch und das war so, wo ich sage, das war der Durchbruch, wenn man von Durchbruch reden möchte. Ich habe einen Auftritt gehabt bei Scusi, das ist eine Veranstaltungsreihe in Mainz und da habe ich eine Geschichte erzählt von meiner Tochter, wie sie Fieber hatte. Und generell, meine Comedy ist ja wirklich, das sind alles Sachen, die mir passieren. Das ist nichts Geschriebenes oder so, sondern das sind einfach nur Alltagsgeschichten. Ne?
Und du sagst aber immer, sorry, ich bin schon wieder am Oversharen, ja? Also
das ja, genau.
ist ein Begriff, den du gerne benutzt. Ne? Das sagst, ich muss jetzt mehr mit euch teilen, als euch lieb ist, aber da müsst ihr jetzt auch durch und das ist dann sehr unterhaltsam.
Genau, das ist ganz oft too much information, aber es kommt eigentlich ganz gut an.
Ja, man findet sich da ja wieder, ne?
Das ist ich sag auch manchmal, es tut mir leid, wenn ihr euch da wiederfindet, dann ist es halt blöd, ansonsten lachen wir halt zusammen. Aber genau, und mit dem Video, das ist total viral gegangen und da kamen dann auf einmal unfassbar viele Menschen, die mir neu gefolgt sind auf TikTok und auf Instagram. Ich habe zu TikTok immer gesagt, das ist meine Schattenbuchhaltung und TikTok war auf einmal dann völlig am Start. Also und da bin ich aber auch das erste Mal mit so richtig krassen Hate-Kommentaren konfrontiert worden. Das hatte ich vorher auch noch nicht. Und das ist auch, wenn das, glaube ich, das erste Mal passiert, da hatte ich schon ganz schön zu knabbern dran. Und aber danach ging es eigentlich los, dass ich immer mehr Anfragen bekommen habe, auch über die Agentur. Dann haben wir irgendwann auf einmal über ein Solo-Programm gesprochen. Das war ja noch gar nicht geschrieben. Das stand dann aber einfach. Und das habe ich auch schlussendlich erst an dem Tag, als die Preview, eine Preview ist ja, da übst du dann dein Solo-Programm mal kurz vor Publikum. Genau, da habe ich das mittags dann kurz zusammengestellt. Was sich auch total schlimm anhört. Ich habe manchmal so ein bisschen Zweifel dran, dass ich mich wirklich Comedian nennen darf, weil ich wirklich einfach Alltagsgeschichten erzähle, die mir halt passieren. Hab aber jetzt auch durch Kollegen.
Aber das, ich weiß gar nicht, ob man das so definieren muss, ja, ob ich jetzt, ich bin jetzt keine Kabarettistin, ich bin jetzt Humortrainerin, aber ich finde, was uns ja auch alle eint, ist die Freude daran, Menschen zum Lachen zu bringen und was mit ihnen zu machen, wo dann was passiert. Also ich finde so das Einende, ob das jetzt politisches Kabarett, ne, ich muss es auch immer gar nicht so überanalysieren. Ja. Hat letztens die Serafina Kalze im Podcast, die als Moderatorin, die auch einen mega erfolgreichen Insta-Channel hat und so einen Tag einen Witz, also sie hat angefangen, irgendwann jeden Tag einen Witz zu erzählen, auch während der starken Erkrankung ihres Papas und sagt, ihr hat Humor immer wieder auch durch schwere Zeiten geholfen. Wo ich sage, erstmal bringt sie Menschen zusammen und bringt sie dazu, Witze zu erzählen in einem Raum. Das ist total unterhaltsam auf einer Bühne. Also warum muss ich da definieren,
ob
du jetzt Comedian oder Kabarettistin oder Moderatorin, ist mir eigentlich wurscht. Ja? Das, was du machst, macht Menschen Spaß und sie zahlen Geld dafür, dich auf einer Bühne zu sehen. Und
ja, das ist völlig verrückt.
Mehr Definition brauchst du ja gar nicht.
Ja. Nee, und dann war es auch so, also dann war es wie gesagt so, dass die Agentur das so ein bisschen in die Hand genommen hatte, dann auf einmal dieses Solo-Programm im Raum stand und ich am Anfang noch gedacht habe, naja, das ist ja wunderbar vereinbar. Aber Comedy findet ja abends statt und dann habe ich im IT-Security-Vertrieb gearbeitet, also 100% auch aus dem Homeoffice raus. Ich konnte also arbeiten von wo ich möchte theoretisch und habe dann gedacht, naja, dann kriege ich das doch super vereint, dass ich dann, wenn ich halt jetzt in Leipzig mal auftrete, dann fahre ich eben nach Feierabend nach Leipzig, arbeite dann den Tag aus Leipzig und abends drehe ich dann auf. Ja, genau. Und dann habe ich irgendwann doch recht schnell festgestellt, dass in der Theorie klappt das wunderbar, aber in der Praxis ist es halt wirklich, genau, in der Praxis ist es einfach, ist es zu viel. Und ich habe das relativ früh gemerkt, habe es mir aber selber nicht eingestehen wollen und habe das dann auch erstmal weiter so durchgezogen, bis ich irgendwann gemerkt habe, dadurch, dass ich ja schon mal in der Erschöpfungsdepression war, habe ich so die ersten Signale dann schon wahrgenommen und habe mir dann gedacht, das ist es mir nicht wert und stand dann halt vor der Entscheidung, okay, weil ich war schon gut aufgestellt finanziell, also im IT-Security-Vertrieb, muss man jetzt gar nicht drum rumlabern, da verdient man schon gut Geld. Und gerade als alleinerziehende Mama, also mir ging es sehr gut, aber ich habe noch nie einen Job gemacht, weil es da viel Geld gibt oder weil man da gut Geld verdient. Auch da mein beruflicher Werdegang, ich bin da wirklich überall reingestolpert, habe Mentoren getroffen, die mich weiterempfohlen haben. Also das war alles sehr von außen auch für mich bereitet. Da hatte ich schon kurz Probleme mit Imposter-Syndrom, klar. Und genau, deswegen war das noch nie mein Ansinnen, ich muss Karriere machen, weil ich will reich werden. sondern ich habe immer gesagt, man verbringt so viel Zeit auf der Arbeit und so
Das
viel Zeit mit
darf
diesen
Spaß
Menschen.
machen.
Genau, ich bin dann auch nicht völlig realitätsfremd, dass das die ganze Zeit Spaß machen muss. Es gibt in jedem Beruf irgendeine Phase, wo du denkst, oh Gott, da ist ja jetzt gar keine Lust drauf. Aber so, es sollte doch zum größten Teil schön sein. Und dann war die Entscheidung eigentlich dann doch gar nicht so schwer, weil ich mir gedacht habe, ey, also so wie du das auch gesagt hast, ich muss das jetzt probieren, weil wenn ich das, sonst sitze ich in 10 Jahren da und denke mir, was hätte da draus werden können? Und das ist so das Schlimmste, glaube ich, was man machen kann. Und deswegen war das eigentlich relativ schnell klar, dass ich das jetzt machen muss. Und wenn es gegen die Wand fährt, dann fährt es halt gegen die Wand. Aber dann weiß ich wenigstens, dass
Hast
es gegen die Wand
ausprobiert,
gefahren
ja.
ist. Und es kann ja auch gut gehen. Das ist ja so die andere Seite,
Eben,
ne?
eben. Ich habe auch gerade eine Freundin, die ist Ärztin und macht sich selbstständig und hat drei Kinder und einen Mann. Und es ist wirklich auch enorm, dass ich so denke, ich weiß nicht, ob ich mich vor 20 Jahren selbstständig gemacht hätte mit Familie,
Ja.
Kindern, laufend mega vollem Terminplan. Ich habe gesagt, wenn du das jetzt nicht probierst,
Ja.
wirst du das in 20 Jahren bereuen. Ja, dann musst du
Genau.
es, du musst dir doch wenigstens die Chance geben, 1, 2, 3 Jahre zu
Mal
gucken, ob du es jetzt
gucken,
auf die
genau.
Straße kriegst. Und ich erlebe auch so viele Menschen, die sagen, ach Mensch, Eva, ich würde mich eigentlich auch gerne selbstständig machen, ne? Aber mit der sicheren Anstellung und der Familie und dem Alter, in
Ja.
dem ich bin, wo ich denke, na, aber man kann es ja auch ausprobieren und im Zweifel
Ja.
dann natürlich aber auch sagen dürfen, das funktioniert. Ja, ich
Ja.
stecke da erstmal alle Energie rein. Oder dann, das war für mich auch eine Option, dass ich, und das ist vielleicht auch die Naivität, vielleicht auch das
Ja.
Mutige, ne? Vielleicht gehört es auch beides ein bisschen zusammen, zu sagen, ich mache erstmal was, ohne genau zu wissen, ob ich dann doppelten Boden habe.
Ja,
Ich bin natürlich
genau.
auch bereit, wenn es scheitert, hätte ich was anderes gemacht. Ja, also das muss
Ja.
dann auch passieren dürfen.
Ja, ich denke auch, ich bin ja jetzt 36, ich werde 37. Und wenn das jetzt schief geht, ich habe mich schon aus ganz anderen Situationen rausgekämpft in diesem Leben, dass ich mir selber, glaube ich, einfach so dolle vertraue, wenn es an die Wand fährt, dann fahren wir das halt auch wieder aus der Wand raus. Dauert vielleicht ein bisschen länger dann. Aber nee, und meine Tochter ist ja jetzt auch schon 12. Also das sind jetzt noch 6 Jahre. Und
Die
dann,
ist
ja, also
jetzt
ich
auch
bin
schon
da
an
einfach
einem anderen Selbstständigkeitsgrad, als
ganz
wenn ein Kind zwei
genau.
Jahre alt ist, ne?
Ja, es ist jetzt einfach der richtige Zeitpunkt gewesen. Ich bereue die Entscheidung überhaupt nicht. Bis jetzt, weil auch meine Tochter mir sagt, es ist viel schöner, weil ich natürlich überlastet war, dann zum Schluss mit einem Vollzeit-Vertriebsjob, wo man, wenn man ehrlich ist, da ist man schon 24/7 online. Und dann plus Comedy, dann noch alleinerziehende Mama. Also ich war Overload dann irgendwann. Und die hat natürlich auch gemerkt, oh, die Mama ist nicht nur physisch mehr da, sondern wenn sie physisch da ist, dann ist sie auch. Also dann bin ich auch wirklich da im Moment und kann mich um sie kümmern, weil ich muss nicht noch 25.000 Mails beantworten und irgendwelche Kundengespräche führen, sondern wenn ich da bin, bin ich da. Ne? Und das ist das Schöne.
Ich würde mit dir gerne nochmal zurückkommen, weil da will ich jetzt gar nicht zu schnell drüber gehen. Du
Ja.
hast gesagt, du hast eine Erschöpfungsdepression. Zum einen wären für mich nochmal die Frage, was waren für dich so erste Anzeichen, das bei dir selber zu erkennen? Und dann
Ja.
würde ich gerne im zweiten Schritt noch einen Moment da bleiben, weil das ist für viele ja gar nicht so einfach, in einer Erschöpfungsdepression sozusagen auch mit der Therapeutin vereinbart, zu sagen, ich
Ja.
mache Humor. Also ich mache, das ist für viele, die auch in meinen Workshops sitzen, die sagen, also A, wie erkenne ich das, ne? Und B,
Ja.
ist ja schon einen humorvollen Film gucken, nicht die erste Option, wenn man in einer depressiven Phase ist,
Ja.
ne? Also wie hast du diesen Schritt auch geschafft zu erkennen, ich brauche da Humor, erst recht, wenn es mir schlecht geht. Das ist für mich so
Ja.
eine Treppe, um wieder, dass es mir wieder besser geht.
Also ich habe das gar nicht gemerkt. Im Nachhinein kann ich jetzt, weiß ich, wann das, glaube ich, ungefähr losging mit ersten Signalen meines Körpers, wo der mir signalisiert hat, hallo, könntest du bitte einen Gang zurückschalten? Das weiß ich jetzt im Nachhinein. Also ich hatte in 2020 einen ganz mysteriösen Hautausschlag, den sich auch der Hautarzt nicht erklären konnte. Also das war wahrscheinlich so das erste Mal, dass mein Körper gesagt hat, junge Frau, ne?
Achtung.
Genau, hier ist was ungut, könntest du dich bitte um dich selber kümmern? Und das habe ich ja komplett ignoriert. Ich habe mich zu Tode gegoogelt und habe da natürlich ganz furchtbare Diagnosen mir selber gestellt, weil ich da einfach auch ein bisschen hypochondrische Tendenzen habe. Aber der ging dann nach 3 Monaten war der dann weg, von jetzt auf gleich. Und habe ich gedacht, na gut, dann ist das so, ne? Und dann war es wirklich so, ich habe das schon gemerkt, dass ich überlastet bin und dass mir alles immer schwerer fällt und dass ich irgendwie auch gar nichts mehr so im Griff habe. Habe das aber habe das immer drauf geschoben, dass ich halt, also, dass mit mir was nicht stimmt, dass alle anderen es im Griff haben, nur ich nie. Also muss mit mir irgendwas nicht stimmen und das kann ich jetzt aber nicht wirklich mit irgendjemandem besprechen, weil das ist ja auch peinlich. Und dann bin ich am 13.04.2021 an meinen Rechner, da war ich auch noch Geschäftsführerin und es war kurz nach den Osterferien, ich glaube, das war der Montag oder Dienstag und da sollte ich ja eigentlich entspannt sein, weil ich hatte ja Urlaub, aber Urlaub hatte ich dann doch nicht wirklich, weil wenn du eine eigene Firma hast, dann hast du einfach keinen Urlaub, das ist klar. Und dann hatte ich mich an den Rechner gesetzt und habe meinen Kalender geöffnet und dann hat mein ganzer Körper angefangen zu zittern und mein Kopf war ganz klar, das weiß ich noch. Also ich habe auch das ganz bewusst wahrgenommen, was da gerade passiert, hatte aber keinerlei Kontrolle mehr darüber. Habe mich dann auch, also ich habe hysterisch angefangen zu weinen und das war so ganz surreal, weil das hat mein Körper gemacht, aber mein Geist war so gar nicht. Also ich war gar nicht traurig oder irgendwie sowas. Und also ich hatte meinen Körper nicht mehr im Griff. Und da war das dann so, ah, okay, hier ist irgendwas ungut und dann bin ich auch gleich zum Arzt. Der hatte dann erstmal zu mir gesagt, und das war so ein bisschen fatal, weil ich bin dahin und habe geheult und habe gesagt, ich weiß nicht, was los ist, ich habe nichts mehr im Griff. Und dann hat er nur gesagt, ja, das haben gerade alle. Und dann habe ich wieder gedacht, dann saß ich da so, ah, oh, scheiße, und ich stelle mich also wieder an, ne, und renne zum Arzt, dabei haben es ja alle gerade so. Und dann habe ich das aber meiner Stiefmama erzählt und die hat dann gesagt, nee, du gehst jetzt mal zu meinem Hausarzt noch. Oder Hausärztin und dann bin ich dahin und bei dem ersten war ich 4 Minuten drin, hatte eine Krankschreibung für 2 Wochen ohne irgendeinen Ansatz und bei der zweiten Ärztin war ich dann, ich glaube, 50 Minuten im Zimmer, die hat mit mir gesprochen, wir haben einen Notfallplan zurechtgelegt und danach bin ich das alles angegangen, also über 116, 117, Therapeut finden, Therapeutin und hatte da wieder Glück im Unglück, also ich habe relativ schnell einen Ersttermin bekommen, bin da dann auch, also für mich gab es dieses, also für mich war von vornherein klar, ich bin krank, ich habe jetzt was, was man vielleicht nicht gleich sieht, aber ich muss das jetzt angehen, weil sonst funktioniert das hier alles nicht mehr. Ne? Ich habe ja hier noch einen kleinen Menschen, der bei mir wohnt. Also und die braucht ihre Mama und zwar funktionierend, ne? Um es mal so doof zu sagen. Und deswegen, und dann bin ich das angegangen. Und am Anfang, das hatte ich auf jeden Fall, dass ich ich bin jetzt krankgeschrieben, ich darf jetzt nicht rausgehen. Und meine Therapeutin hat immer wieder zu mir gesagt, warst du jetzt mal draußen, warst du mal im Biergarten, ne, warst du mal was essen? Und ich habe dann ganz oft gesagt, nee, ich traue mich nicht, ich bin ja krankgeschrieben. Und die hat mir dann die Aufgabe gegeben, du bist jetzt bis zum nächsten Termin mindestens einmal im Biergarten gewesen und so. Und so habe ich mich da langsam rangetastet, weil ich auch dieses Bild hatte, ah, ich habe eine Depression, die aus einer Erschöpfung raus entstanden ist, aber ich weine ja gar nicht die ganze Zeit. Ich bin gar nicht traurig. Also habe ich das ja wahrscheinlich gar nicht. Also das war
Das,
ein langer Struggle.
Und ich finde, auf der einen Seite, das beschreibst du ja total gut, ist es, braucht es eine gute Ärztin, eine gute Psychotherapeutin, Menschen, die dir auch, also natürlich gibt es auch ganz subjektive Erfahrungen mit Erschöpfung, mit Erschöpfungsdepressionen, ne? Aber du brauchst jemanden, der gut auch diagnostizieren kann, mit dem du einen Notfallplan entwickeln kannst. Wie war so dein Punkt? Das fragen mich ganz oft Menschen in so einer schwierigen Phase, wieder zu einem Lachen zu finden. Also was hast du dir für Hilfe gesucht? Was war so deine Unterstützung? Wie bist du da wieder? Ich rede noch gar nicht von auf die Bühne gehen und Menschen zum Lachen zu bringen, was ich tatsächlich auch an schlechten Tagen, wenn ich mich so manchmal frage, ne, als ich mich damals getrennt habe oder wenn es einem gerade auch physisch nicht gut geht, zu sagen, das hatte ich mit Christian Schulte-Lohr auch, ne, dass man trotzdem auf die Bühne geht. Und dann passiert sowas, 2 Stunden, wo man sagt, man vergisst völlig die eigenen Probleme und es geht einem 2 Stunden echt auch wirklich gut. Und das relativiert nochmal den Blick. So, das ist so das, was dann später passiert. Aber ich würde gerne noch einen Schritt vorher, also dir geht es gerade nicht gut, du hast gut erkannt, es gibt diagnostiziert, du hast einen Notfallplan. Wie war dann so dein Griff zum Humor? Also wie hast du das wiedergefunden? Wie hast du dir da Hilfe geholt, eigentlich da wieder überhaupt zum Schmunzeln zu finden, das überhaupt wieder machen zu können? Das ist so gerade in stürmischen Zeiten eine spannende Frage dieses Jahr, die mich sehr umtreibt.
Das war bei mir nie weg. Ich habe, das habe ich in der Therapie auch gelernt, dass dieses Lustige und diese, also einmal habe ich das natürlich von meiner Mama, die erzählt so Geschichten, wie ich Geschichten erzähle. Also so bin ich einfach groß geworden. Und was man aber auch sagen kann, ist, dass die Stimmung heben und Harmonie schaffen durch Humor. Das habe ich scheinbar relativ früh in der Kindheit gelernt, dass das gut funktioniert. Und das war ganz, ganz lange und bis heute ein Überlebensmechanismus von mir. Das bedeutet, gerade in Zeiten, wo es eigentlich nicht so schön ist, war ich schon immer die, die dann versucht hat, durch Witze, durch dumme Sprüche die Stimmung wieder zu heben. Das bedeutet, das war bei mir nie weg. Auch mit meinen Freunden, wir haben eine ganz besondere Art und Weise, miteinander zu sprechen. Also wir sprechen die Unsicherheiten direkt an und wir machen uns über unsere Unsicherheiten auch gemeinsam lustig. Und lachen dann genau in diesen dunklen Momenten umso doller. Also deswegen, es war bei mir nie, nie weg. Ich habe aber Angst gehabt, dass das weggeht, wenn ich therapiert bin.
Okay, also, dass irgendein Therapeut kommt, der es dir
Ja,
abgewöhnt, ja.
weil ich dann dachte,
Lisa
so, das ist ja
Marie, der
genau.
Humor ist nicht gut für deine Gesundung.
Ja, genau so. Das war dann bei mir ganz kurz, dass ich auch gedacht habe, oh Gott, wenn ich jetzt therapiert bin, wer bin ich
Geht
dann?
das dann?
Ne?
Werde ich zu einer anderen? Und darüber
Ja.
gibt es ja auch total, also ich finde auch, darüber zu informieren, dass auch zwischen einem Training, einem Coaching, einer Therapie, ne, und dass es natürlich auch irgendwie wilde Life-Coaches gibt, die irgendwie echt crazy Sachen mit dir machen,
Ja.
dass es aber ganz gut strukturierte, bodenständige Therapeutinnen, Psychiater, Ärztinnen gibt, die
Ja.
wirklich einen mega guten Job machen und einfach so Stück für Stück mit dir eine Treppe wieder hochgehen, ja, das.
Ja, genau. Nee, also ich habe ihr das ja dann auch gesagt. Ich habe mich ja bei ihr so wohl gefühlt, dass ich ja wirklich jeden Gedanken da ihr mal hingeschmissen habe. Und habe ihr das dann eben auch gesagt und habe gesagt, ich habe total Panik, dass wenn wir das jetzt alles angehen, da irgendein Mensch übrig bleibt, den ich gar nicht kenne. Und dann hat sie aber auch gesagt, das passiert nicht. Also nur weil es ein Überlebensmechanismus ist, heißt das nicht, dass das nicht ein Teil von dir ist, ne? Und dass das auch da gibt es ja auch dieses Fight-or-Flight-Modus, in dem er sich da befindet. Und wenn man da nicht mehr drin ist, dass das dann weg ist. Also die Angst hat sie mir auch genommen und es ist ja auch Gott sei Dank geblieben. Aber ich hatte, wie gesagt, dann Bedenken, dass das weggeht und ich hatte Bedenken. Also ich fand es so merkwürdig, dass das nie weg war, dass ich weiterhin gelacht habe, dass ich eher wenig, ich weine sowieso relativ wenig, was ich selber doof finde, weil man kennt es ja, nach jedem Mal weinen fühlt man sich ja besser. Also so ging es mir immer, wenn man da mal ein bisschen das
Mal
runter
raus.
rauslässt, ne? Oder man fühlt sich leichter nach weinen. Deswegen, ne, aber in der Zeit habe ich zwar mehr geweint, aber auch nicht viel. Und das war für mich so, muss das nicht anders sein? Also eigentlich nicht so.
Aber das ist ja erstmal Humor als Coping-Strategie bei dir dann sehr ausgeprägt, ja, und
Ja, volle Lotte.
dann sehr da. Und ich finde, das kennt man ja dann eben auch aus mit Freunden, also so mit meinen engsten Freunden, wo wir dann auch, also da habe ich natürlich schon eine große Empathie, ne, wenn ich zu erschöpft bin oder sage, es überfordert mich gerade alles oder es ist so eine volle Phase und ich weiß gerade nicht, wie ich 120 Sachen auf die Kette kriegen soll. Und
Ja.
dann kriege ich schon eine große Portion Empathie und dann kriege
Ja.
ich aber auch volle Lotte Breitseite aggressiven Humor, wo ich dann
Genau.
selber natürlich lachen muss. Also dass du
Ja.
als Coping-Mechanismus für jemanden, der dich gut kennt, der dir sehr nah ist, der
Ja.
dich dann zum Lachen bringt, eben gerade wie du sagst, also gerade auch in so dunklen Momenten, wo man einen
Ja.
großen Abstand von sich und
Genau.
seinen Problemen und seinen Fixierungen, ja,
Ja.
man geht kurz einen Schritt zurück und denkt so, ja,
Ja.
okay, es relativiert sich und dann geht man wieder nah dran. Also es hat was Nähe schafft und was aber auch Distanz zu Problemen schaffen kann, ne?
Und genau das, was du gerade sagst, das ist das, dieses mal ganz kurz rausgezoomt, ne? Weil man ist ja so tief drin dann in seiner eigenen Suppe, dass man da irgendwie ein bisschen den Überblick verliert. Und was dadurch passiert, ist ja, man wird rausgezoomt, betrachtet die Situation auch mal so, ne? Das wird ja meistens dann auch grob runtergebrochen, deine Situation, und dir mal so vor Augen geführt, ey, warum stellst du dich so an, so ungefähr? Und dann merkt man selber, das macht dann die ganze Situation einfach leichter. Und mir hilft es, gewisse Dinge dann auch einfach anzugehen. Manchmal habe ich Probleme, Sachen anzugehen, weil die für mich so groß wirken, dass ich mich nicht traue, die anzupacken. Und das war in meiner Depression beispielsweise ein Briefkasten öffnen. Also wir reden hier jetzt nicht von wilden, großen Sachen, sondern
Banalen
von
Alltagstätigkeiten, ne?
Briefkasten öffnen. Und wenn dann mein bester Freund zu mir gesagt, also irgendeinen Spruch gebracht hat, ne, und dann habe ich gedacht, naja, also es ist wirklich nicht schlimm, ich mache das jetzt wohl mal auf. Und dann war nur Werbung drin und ich habe mich 3 Wochen lang reingesteigert, ne? So. Und das hat dann schon geholfen. Deswegen Humor war bei mir nie, nie weg. Ich weiß, dass der Ursprung wahrscheinlich eine traurige, einen traurigen Ursprung, das ist eigentlich ein trauriger Ursprung wahrscheinlich, warum mir das so leicht fällt. Aber durch die Therapie, ne, man lernt sich ja dann selbst kennen. Also ich verstehe jetzt ganz, ganz viel, wo was herkommt, warum gewisse Sachen passiert sind, warum die so passiert sind, wie sie passiert sind, und kann ganz viel rückblickend Empathie für mich empfinden und bin total fein jetzt mittlerweile mit allem und kann deswegen auch umso besser wieder drüber lachen. Und deswegen fällt mir das zum Beispiel auch, weil meine Alltagsgeschichten, da sind ja auch ganz viele Unsicherheiten mit drin, die logischerweise eher die Frauen wahrscheinlich ansprechen.
Ein
Wobei
Humor,
die
den die
lachen da
Frauen
auch mit, wenn sie.
besser
Ja,
können.
ja.
Die Jungs werden besser da drin, langsam,
Genau, die
langsam.
werden langsam besser da drin. Und das Coole ist, dass ganz viele Frauen eben ihre Boyfriends, ihre Männer mitschleppen und die dann rausgehen und sagen, ja, also das, was du da erzählt hast, das kenne ich. Nicht aus persönlicher Erfahrung, aber eben aus als Zeuge.
Ich hab's gehört.
Genau.
Und hab's gesehen.
Genau, und nee, weil da, also eine Geschichte, da für mich war das ein bisschen auch so, ich habe das beschrieben mit ein bisschen Macht zurückholen, beziehungsweise ich spreche was an, bevor es jemand anderes ansprechen kann. Und deswegen kann es mich nicht mehr verletzen. Also weil ich habe es ja zuerst gesagt. So, ich bin in der Schulzeit mehrere Jahre lang ziemlich doll gehänselt worden wegen meinem Damenbart. Und das war, ich konnte jahrelang das Wort auch nicht sagen. Also das
Ach,
war für
krass.
mich ganz doll, ganz furchtbar. Und also ich bin da auch auf dem Heimweg mal verprügelt worden
Oh
von
Gott.
meinen Klassenkameraden und da dabei eben Damenbart, Damenbart. Und das habe ich ja jetzt so verwandelt, dass ich das auf der Bühne erzähle und ich lache mit ganz vielen Menschen darüber, über meinen Damenbart. Und dadurch ist der gar nicht mehr schlimm. Alle
Wirklich
wissen, dass der
krass.
da ist. Also, ich mache den ja weg, aber, ne?
Ich mache das immer, weil ganz viele Leute kennen das, dass sie in so einer Situation stecken, ne, wo sie so verletzt oder beleidigt werden und ihnen dann nichts Schlagfertiges einfällt. Und wenn ich dann sage, und 2 Stunden später wird ihnen wahrscheinlich was Originelles einfallen und dann finden sich auch immer alle da total wieder. Und dieses nachträglich, also wo ich auch sage, das ist so ein Trick, den können sie sich tatsächlich von Comedians abgucken, weil dieses, ich erlebe eine Geschichte und es ist was Unangenehmes und dann fällt mir was Lustiges ein und dann erzähle ich sie am Abendbrottisch als die Geschichte mit dem lustigen Ende, oder dass ich quasi eine Geschichte humorvoll verwandle und dann gemeinsam mit anderen lache, und das versöhnt mich sehr mit so einem sprachlosen Moment oder mit so einer dummen Anmache oder mit einer Beleidigung, mit einer Verletzung. Also trotzdem kann man Schlagfertigkeit für den Moment noch mehr trainieren, ne? Aber ich finde auch dieses verzögert, dieses nachträglich was humorvoll umdeuten zu dürfen, das zum Beispiel auch für depressive Episoden, ne? Wo man dann in der akuten Situation, wie du sagst, auch manchmal gar nichts umdeuten kann. Und dann zu sagen, wenn ich da ein bisschen Luft habe, dann zu gucken, ne? Wie kann ich das umdeuten nachträglich? Das finde ich total versöhnlich.
Ich bin zum Beispiel auch nicht schlagfertig. Also, wenn irgendjemand auf mich zukommt und mir einen Spruch drückt, außer ich bin unter Freunden, weil da ist ja egal, was ich sag, aber so von mir fremden Menschen, wenn mir da einer was rüberschmeißt, da stehe ich auch da und denke mir so, ja,
Hast du auch
keine
2 Stunden
Ahnung.
später
Genau.
einen guten Einfall?
Ja.
Ich möchte gerne noch Werbung natürlich machen für dein neues Programm, heißt Thema Verfehlung. Vielleicht kannst du uns
Ja.
nochmal 3 Sätze dafür auch ordentliche Werbung machen. Und du hast auf deiner Seite, das fand ich so schön, du hast schon öfter in den Geschichten auf deiner Bühne den Faden verloren als deine Oma in ihrer gesamten Stricklaufbahn. Das finde ich natürlich, das finde ich total schön. Genau, erzähl uns 3 Sätze zu deinem neuen Programm.
Es ist ja nicht nur mein neues Programm, sondern es ist mein allererstes
Es ist
Programm.
Überhaupt dein allererstes
Genau,
dein neues
ja.
Programm. Also ihr 20. neues Programm, was sie jetzt im Herbst auf
Genau,
die
macht
Bühne
das seit Jahrzehnten.
Bringt, sie seit 100 Jahren.
Genau, also es ist mein allererstes
Programm, heißt Themaverfehlung.
Ja. Themaverfehlung und den Titel habe ich gewählt. Also ich habe lang drüber nachgedacht und dann war es eigentlich relativ schnell so, ja klar, es ist Themaverfehlung, weil ich sag, ich bin die fleischgewordene Themaverfehlung. Weil ich sage das dann auch auf der Bühne, was Themaverfehlung, was die Definition davon eigentlich ist. Und grob zusammengefasst ist es ja, man hat ein Thema und man schießt an dem Thema vorbei. Ne? In der Deutschschulaufgabe ist es dann eine 6 sofort, ne? Note 6. Und das bin ich als Person, weil ich eben so oft Dinge angehe, am Thema vorbeischlitter, aber hinten raus wird's bei mir immer gut.
Was Gutes
also mein
rauskommt.
Leben ist wirklich, genau, ist so eine Achterbahnfahrt, wie gesagt, auch ganz wilder Lebenslauf, irgendwo überall schon mal stattgefunden. Und schlussendlich ist ja jetzt doch ich, also ich darf ja jetzt ich sein in meinem Beruf zu 100% und lebe da davon. Also deswegen, und so kommt man auf Themaverfehlung. Also immer haarscharf am Thema vorbei, aber hin raus wird's dann doch wieder gut, ne?
Super.
Ja,
also ich freue mich drauf. Ich muss mal gucken, wann du in Leipzig bist oder in der Umgebung oder ob ich irgendwann mal irgendwo bin, wo du bist.
Und ja, total gerne.
Total gern vorbei.
Ja.
Jetzt bist du ein Jahr quasi in dem Beruf, Menschen zum Lachen zu bringen und damit Geld zu verdienen. Gibt es so ein, zwei, also ohne eine große Oberanalyse zu machen, was findest du geil an der Branche und was nervt dich jetzt schon?
Ja,
an dem Beruf, was macht dir Spaß, was macht dir Freude? Du selbst sein, hast du es gerade schon mit dem ersten Satz quasi gesagt, aber was ist auch anstrengend, was dir nicht so klar war, was da so auf dich zukommt?
Mhm. Also einmal, ich glaube, ich muss noch einmal dazu sagen, was mein Programm, was ich da erzähle, weil ich glaube,
damit kann ich
gar
nicht, nicht zu Ende reden lassen.
Aber ich versuche mir
auch noch.
Ich versuche mir
sag noch
Punkt
zu deinem
zu
Programm
merken.
Zu Ende.
Genau,
gleich nochmal.
Ja, ja. mein Programm besteht eigentlich nur, also ich tendiere dazu, mich kleiner zu machen, als ich bin. Sage ich jetzt einfach mal ganz kurz vorneweg. Aber mein Programm besteht eigentlich nur daraus, mein Leben mal kurz zu erzählen. Von Kindheit, Jugend, über wer sind meine Eltern, hin zu was habe ich in diesem Leben schon gemacht und diese Geschichten einfach nur aneinander zu reihen und damit Leute zum Lachen zu bringen. Und das klappt erstaunlich gut. Also diese Lacher, mittlerweile weiß ich ja teilweise, jetzt kommt eine Stelle und jetzt lachen die gleich. Ganz toll. Und dann ist das diese, also das eine meiner Lieblingsgeschichten, das ist die letzte Geschichte vor der Pause. Und da weiß ich, und wenn ich das jetzt gleich sage, dann gehen ganz viele Leute, die kippen so nach vorne. Das liebe ich. Da geht mir so das Herz auf, ich kann das gar nicht sagen. Genau, aber es ist eigentlich wirklich nur Alltag. Es ist einfach nur, guckt mal, wie blöd ich mich teilweise im Alltag angestellt habe und anstelle. Und darüber lachen wir jetzt. So, zusammengefasst, ja.
Willst du uns diese eine schöne Geschichte verraten oder dürfen wir noch nicht so sneak?
Nee, die darf ich schon nicht.
Du darfst doch nicht sneak preview.
Nee, das, genau, weil die ist auch so überraschend. Also, die war zum Beispiel, glaube
also
ich, ganz am Anfang.
Schlungonges, Tourdaten, Schlungonges,
genau.
Angucken.
Ja, ja. Nee, und diese Geschichte war, glaube ich, am Anfang auch noch gar nicht im Programm drin, weil, und das passiert mir auch öfter, ich die einfach vergessen hatte. Und dann habe ich die irgendwann random einfach meiner Managerin erzählt, weil es in den Rahmen des Gesprächs gepasst hat. Und dann, die guckt mich ganz oft an und sagt, Lisa, kannst du das bitte in dein Programm mit aufnehmen? Ne? So, und dann mache ich das auch. Und mein Programm ist mittlerweile geschrumpft, oder ich erzähle viel weniger Geschichten, weil ich die Geschichten, die ich habe, mehr Ausbau, also nichts dazu erfinde, aber ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich es auch genieße, während ich auf der Bühne stehe und nicht erst danach. Und weil das Publikum, weil ich teilweise auch mit dem Publikum interagiere mittlerweile, das habe ich mich früher nicht getraut. Und deswegen ist mein Programm, das ist ganz oft länger als 2 Stunden und da kommt ja noch die Pause mit dazu. Also ich laber die Leute dicht, das ist unfassbar. Aber deswegen musste ich dann irgendwann auch anfangen, Geschichten rauszustreichen. Weil es einfach nicht ging.
Und das heißt aber, am Anfang warst du so aufgeregt, dass du sozusagen die Bühne noch gar nicht so genießen konntest, sondern erst hinterher dann sagtest, oh, das war schön, das war aufregend, das hat Spaß gemacht. Und
Ja,
das kommt
also mir
jetzt
ging,
quasi währenddessen.
ja, jetzt merke ich diese Momente oder habe diese Momente echt, während ich auf der Bühne stehe und mir denke, oh Gott, das ist so schön. So. Und das hatte ich früher erst danach. Und das ist ja aber auch ein gutes Zeichen. Also ich scheine, das gibt mir wieder so ein Gefühl von, ich habe doch die richtige Entscheidung getroffen, weil das scheint es zu sein, was ich machen soll. Und auch dieses, ich glaube, das war ein Teil deiner Frage, die ich jetzt gerade nochmal abgeschnitten hatte. Dieses, was das für mich so besonders macht, ist, dass ich selbst sein darf. Weil ich das ganz, ganz, ganz lange nicht sein durfte. Und das war ganz, oder das war manchmal durch äußere Einwirkungen, aber das war auch ganz oft durch eigene Grenzen, die ich mir gesetzt habe, warum auch immer. Also ich habe, das gehört auch zum Schluss zu meinem Programm, das ist auch nichts, was ich da irgendwie aufschreibe, sondern das möchte ich jedes Mal frei raussagen, weil es ist total schön, die Leute mit meinen Alltagsgeschichten zum Lachen zu bekommen. Ich habe aber einen höheren Anspruch noch an mich, also das ist auch für die Zukunftsleser dann so, mein nächstes Programm, da möchte ich noch ein bisschen mehr Tiefe mit drin haben. Schon während ich erzähle auf der Bühne, das ist jetzt einfach nur Leichtigkeit und so. Und zum Schluss, wie gesagt, sage ich dann ganz kurz, dass ich den Leuten einfach mitgeben möchte, diese ganzen Geschichten, die ich da erzähle, die sind teilweise zu Zeiten passiert, wo ich eine ganz, ganz unsichere Person war, wo ich ganz oft gehört habe, oh Gott, du bist zu laut und bist du jetzt mal fertig mit deinem Monolog und musst du so laut lachen, ne, so. Und dementsprechend dann immer kleiner eigentlich geworden bin. Und jetzt habe ich so ab 2023, weil das hat mich dann jemand mal nach einem Auftritt gefragt, und das fand ich total die interessante Frage, weil mir geht es darum, dem Publikum zu sagen, zeigt euch der Welt. Ihr werdet eure Leute finden, weil also zu mir wurde gesagt, bist du fertig mit deinem Monolog? Jetzt verdiene ich mit meinem Monolog Geld. Ne? Und die hat dann mich gefragt, die Frau, wie lange ich denn jetzt schon ich selbst bin. Und da musste ich kurz nachdenken, weil das ist noch nicht so lang. Also das ist so bewusst ab 2023, wo es wirklich kein Wenn und Aber mehr gab. Und das sind ja erst 2 Jahre. Aber diese 2 Jahre haben mir, also seitdem ist ja, mein Leben ist natürlich, ich habe auch Momente, wo ich da auch mir denke, um Gottes Willen, aber mein Leben ist jetzt so, wie ich mir das eigentlich immer gewünscht hätte.
Passt gut zu dir.
Ne?
Du kannst gut, du. Und ich finde, das ist tatsächlich ja, auf der einen Seite mag ich das total auch an vielen Künstlerinnen, Künstlern, Comedians, nennen sie, wie sie wollen, ne? Dass sie so einen Platz, einen Spielplatz, ein Schwimmbecken, wo sie gut sein können. Ne? Ich habe Medizin studiert und das dann abgebrochen und bin Humortrainerin geworden und habe gedacht, ich wäre auch eine gute Ärztin geworden, aber ich bin tatsächlich als Trainerin, als Humortrainerin, also mit dem, was man da braucht, was man da sein muss, mit der Bühne, mit dem Raum, mit den Menschen, mit dem Lernen, ich bin da einfach mehr geeignet. Ja, das ist so mehr meine Homebase, wo ich sage, da kann ich gut sein, wie ich möchte. Aber ich wollte gern ergänzen, dass auch der Humor das mit Menschen macht. Also egal, es wird ja jetzt auch nicht jeder Mensch Comedian, das ist auch gar nicht das Ziel. Aber ich hatte letztens einen Geschäftsführer von einer Tagung, wo es eine hohe Taktung gab, und da hat die Assistenz schon gesagt, ne, der Geschäftsführer ist ganz sympathisch, aber der ist gerade mega in so vielen Themen eingebunden. Der ist so kurz angebunden, ne? Nicht irritiert sein, wenn er ein bisschen harsch oder ein bisschen unfreundlich wirkt. Und der war auch sehr zackig, aber das konnte ich total gut abstrahieren. Aber so im Laufe des Vortrages haben einfach alle Anwesenden gelacht. Und der wurde immer mehr zu so einem kleinen, also so, es war total schön, wie gelöst und locker der dann neben mir stand mit so einem schelmischen, jungen Grinsen im Gesicht, also bei aller Kompetenz und bei all dem, was er noch sagen musste, so, das war total schön, wie der so in seinen natürlichen Aggregatzustand wechselte, ja. Und ich finde, das passiert ja auch oft bei einer Show, dass die Menschen einfach sehr bei sich sind, wenn sie lachen können. Dass Humor das auch sehr Menschen zu was führt, was sie so im Urzustand oder was sie so im Originalzustand eigentlich sind, ohne eine Rolle oder ohne so irgendwas vorgeben zu müssen.
Nee, das ist ja auch, es gibt ja, ich weiß nicht, ob das immer noch im Trend ist, aber vor ein paar Jahren war es ja, zumindest für mich hat sich so angefühlt, Trend zu sagen, ich mag keine Menschen, ich mag Steine. Und da habe ich mich ja immer, da habe ich mich ja nie wiedergefunden. Ich habe immer gedacht, nee, ich mag Menschen so gern. Also mir fällt es auch total leicht, Menschen zu akzeptieren, wie sie sind. So Kunden beispielsweise gibt's ja auch welche, wo Kollegen dann sagen, geht gar nicht. Das ist ein, bei uns heißt es Knonnkopf, also so ein Sturkopf, kann man sagen, ne? Und das sind genau meine Leute gewesen. Also genau die.
Aber ich finde, das strahlst du auch echt. Also so, ich habe dich ja noch nicht live erlebt, aber ich finde, das ist auch total sympathisch an deinen kurzen Videos. Ich finde, du strahlst total aus. Ich mag euch. Ich bin gern hier.
Ja.
Lasst uns ein bisschen quatschen über so Alltagskram und Mist und Blödheiten. Ne? Ein bisschen Oversharing. Da findet ihr euch bestimmt wieder.
Ja.
Und du strahlst einfach sehr aus, dass du dein Publikum magst. Und das finde ich auch nicht bei jedem Comedian so. Das gibt dir einfach was sehr Warmherziges, ja, so auf der Bühne. Mal davon abgesehen, dass ich glaube, dass Frauen auch besser sich selbst durch den Kakao ziehen können, ne? Und Männer sehr viel besser, aber also ohne da, ich will gar nicht so pauschal werden. Also
kann man schon
so ein bisschen tendenziell,
genau.
Das verändert sich auch in den jüngeren Generationen, finde ich auch schön. Aber
und das sieht man und hört man nämlich auch. Also das muss ich echt sagen, da findet ein Wandel statt.
Ja. Das wäre nämlich meine nächste Frage. Findest du, dass Humor sich verändert? Dass du bist ja jetzt jemand, der quasi den Humor, ne, das habe ich dir auch geschrieben, der den Humor der Zukunft mitgestalten wird. Ne? Es gibt aber auch so ein bisschen erfahrene Charaktere, die seit 20, 30, 40 Jahren auf der Bühne sind, die auch sagen, ja, es wird humorloser und die Leute regen sich auf und
wollen
überall keinen Humor machen. Wie erlebst du, bist ja jetzt mittendrin und fängst gerade an, wie erlebst du das auch in deineren Generationen, in den jüngeren Generationen?
Finde ich ganz schwierig, weil ich da, das ist bei mir noch nicht zu 100% fertig gedacht, dieses Ganze, aber generell mein erster Impuls, wenn ich höre, man darf, also es wird immer humorloser und man darf ja jetzt irgendwie gar nichts mehr sagen, mein erster Impuls ist dann, also dann gibt der halt mal mehr Mühe, weil das stimmt nicht, es wird nicht humorloser, also überhaupt nicht, ne? Und dieses darf man über alles lachen. Da, also generell, es ist wirklich noch nicht fertig gedacht, aber ich bin der Meinung, also einmal, weil ich diesen Humor aus meinem Freundeskreis kenne, da ist es, wir lachen über alles, aber über alles, was uns selbst betrifft. Also wir machen uns über uns lustig. Ne? Mit unseren ganzen Erfahrungen.
Ich will die Frage auch tatsächlich, ich habe gar keinen Anspruch, die vollständig zu beantworten. Ich finde es eher spannend, auch mit Menschen, die Menschen zum Lachen bringen, ein bisschen zu philosophieren. Hast du den Eindruck, also das frage ich tatsächlich auch in jedem Podcast-Gespräch, ob du den Eindruck hast, dass sich Humor verändert? Also ich nehme eher wahr, dass Menschen immer gerne lachen und das werden sie auch vermutlich immer gerne tun und sie werden immer ums Lagerfeuer rum sich treffen und quatschen und lachen und dafür sich vermutlich auch jemanden einladen, ja, ob das jetzt dann auf einer Instagram-Reel mit, wir tauschen aus, ne, ich like deine Filme, ich mache auch so ein bisschen Flurfunk, aber halt auf einem Kanal, oder ob ich das Ganze in einem Raum mache, wo alle lachen, also ich glaube, dass da ganz verschiedene Räume funktionieren.
Genau.
Ich glaube, dass Menschen immer lachen werden und was sich für mich verändert, ist, dass natürlich aber auch mehr Frauen sagen, oh, ich habe keinen Bock auf die sexistische Scheiße. Dass Menschen mit sexueller Orientierung sagen, oh ja, wenn wir Schwulenwitze erzählen, dann müssen wir doch auch Hetenwitze erzählen. Ne? Wenn ich sage, schwule Sau, dann muss ich auch sagen, du Hetensau. Also wenn dann Beleidigungen für alle, warum sollte man wegen einer sexuellen Orientierung beleidigt werden? Also dieses, da erlebe ich Leute und ich finde das spannend, weil das eher so ein Wachstumsschmerz von Humor, ja, dass
ich finde
das
aber gut.
Ich finde auch nicht mehr alles lustig, was vor 40 Jahren auf einer Bühne war, wenn ein alter weißer Mann irgendwie mir erklärt hat, dass ich als Blondine zu doof bin zum Einparken. Also habe ich
ganz
auch keinen
genau.
Bock mehr drauf, weil das ist mir zu doof.
Ja.
Da will ich was anderes auf der Bühne sehen.
Absolut. Also Comedy hat ja irgendwie einen Boom gerade. Das ist ja so. Also, oder ist es nur, weil ich in der Bubble bin, dass ich das so empfinde? Keine Ahnung. Aber ich habe so das Gefühl, dass immer mehr Leute auf Comedy-Shows gehen, die vorher noch nie auf Comedy-Shows waren. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch der Zeit geschuldet, in der wir leben und eventuell auch die News-Ticker, die wir da anhaben, dass man sich dann doch nach mal 2 Stunden sehnt, wo man das einfach mal kurz hinter sich lässt. Und genau, also das glaube ich, das ist schon so. Und dann wie du sagst, ich finde es so schön, dass es immer diverser wird, dass immer unterschiedlichere Leute auftreten, weil ich bin nicht für jeden was und das ist auch völlig in Ordnung. Aber dieser jemand, der mich nicht gut findet, der wird irgendjemand anderen gut finden. Also du wirst deine Art der Comedy oder deine Art des Humors wirst du irgendwo wiederfinden. Und deswegen gibt es für mich auch kein, der macht schlechte Comedy und die macht gute Comedy, sondern die machen beide Comedy, die eine mag ich vielleicht und die andere nicht. Ne? Und dann gehe ich halt weiter. Das ist so, ja, und ich, aber wie du sagst, ich glaube, Lachen, weiß ich nicht, gibt es Menschen, die nicht gerne lachen?
Ich erlebe halt viele Leute, die sagen, ah, du hast keinen Humor und der ist total humorlos. Also ich erlebe Menschen, die über andere sagen, dass die keinen Humor haben und dann gucke ich halt meist ein bisschen genauer, weil eigentlich hat jeder Mensch Humor, aber es gibt natürlich Leute, die haben einen echt schrägen Humor und das ist wirklich auch nicht gruppenkompatibel und es sprengt auch immer eine Gruppe, wenn die irgendwas machen, weil das so eine schräge. Aber das ist für mich dann auch wieder eine Frage, wenn ich eine Gruppe von Menschen habe, wie du sagst, ne, ich mag Menschen. Ich habe auch in einem Seminarraum lege ich auch meine Toleranzgrenze, also sozusagen, die gebe ich auch erstmal an der Türschwelle ab, ne, weil ich sage, alles ist geil, was ihr hier im Raum macht. Ich kann mit allem arbeiten und dann gucke ich mal, was passiert, ne? Und dann gibt es halt auch recht schrägen Humor, wo ich sage, merkst du,
Ja,
was du
genau.
gerade, was du gerade in der Gruppe machst, ne? Wenn also das es so spannend ist zu überlegen, was macht Humor vielleicht auch in einer Gruppe, ne? Und wenn der nie ankommt, was ist dann, wie kannst du dich verbinden mehr mit Menschen? Was bringt dich dann anders? Was macht dich empathischer, wenn dein Humor so ein schräger ist? Ja, aber
Nee, also
ich
ich.
erlebe auch keinen Menschen, der nicht gerne lacht. Natürlich gibt es ganz unterschiedliche Geschmäcker und das ist manchmal eben auch überhaupt nicht kompatibel. So.
Genau, aber das ist total gut so. Weil wenn wir alle nur dasselbe gleich finden würden, das ist ja wie bei Mode, wir würden ja alle gleich aussehen, wie langweilig wäre das denn?
Das wäre auch ein bisschen
Ne?
langweilig.
Nee, deswegen, also für mich ist, glaube ich, was ich so für mich festgelegt habe, ich mache ja, wie gesagt, Alltagsgeschichten und ich mache mich nicht lustig über jemand anderes, sondern nur über mich, zumindest in diesem Programm. Ich kann nicht, sagen, dass ich mich vielleicht nie über
Dass das so
irgendjemand
bleiben
anderes.
wird.
Genau. Aber vor habe ich es zumindest nicht. Und ich mag dieses nach unten treten nicht. Also ich finde, da musst du origineller sein. Sorry. Also ich nenne da jetzt keine Beispiele, aber ich glaube, man kann sich denken, was ich meine. Das muss einfach nicht sein. Also das ist zu einfach, finde ich.
Ich finde, gehört auch mit dazu, aber das ist tatsächlich, um nochmal ganz klischeehaft zu sagen, das ist was die Jungs auch von den Mädels lernen können, weil Frauen oft sehr verbindend sind im Humor, auch wieder pauschal, ne? Vielleicht auch nicht Martina Hill, vielleicht auch nicht die Gag-Autorin von Martina Hill, die auch total herrlichen, aggressiven und Humor macht, der irgendwo hintritt. Also ich mag das beides, aber tatsächlich habe ich auch viel von Männern gelernt, auf eine Bühne zu gehen, zu behaupten, ich kann was, was ich noch gar nicht kann, auch mal mein Gegenüber zu dissen oder abzuwerten. Ne? Also ich finde, es hat so beides einen Charme, da können wir viel voneinander lernen. Was ich so ein bisschen ermüdend finde, ist dieses, sind Frauen auf Bühnen witzig? Ne? Das ist so, das finde ich, ist aber auch was eine andere Normalität kriegt, weil einfach ganz viele tolle Frauen auch seit vielen Jahren auf den Bühnen sind, sichtbarer werden, sich auch durch einen Instagram-Kanal oder einen anderen Kanal selber Reichweite erarbeiten, dann auch Bühne kriegen. Also ich finde, da ist einfach auch viel mehr möglich und passieren total tolle, tolle Dinge. Wie du
Ja,
sagst, es wird
absolut.
diverser und bunter, auch diese
Genau.
ganze Szene.
Das stimmt. Es gibt trotzdem noch ganz viele Shows, wo eine Frau im Line-up ist oder gar keine.
Wir haben schon
Was?
eine Frau. Kann ich bei euch noch
Ja,
mitspielen?
genau.
Ja, wir haben schon eine Frau. Das hat Caroline Kebikus auch mal. Das ist mir ja tatsächlich, also ich bin ja als Speakerin auch viel, also ich habe das immer mal auf Konferenzen, ne, dass es so eine Speakerin gibt und 10 Speaker. Aber diese Formulierung, dass jemand sagt, wir haben schon eine Frau, die ist tatsächlich sehr spezifisch so aus der Comedy-Branche. Das habe ich in meinem Bereich nicht. Und trotzdem habe ich viel von Männern gelernt. Also A, gute Tagessätze zu nehmen, B, mich zu entwickeln, C, auch zu sagen, ja, natürlich kann ich auch einen Raum mit 3000 Leuten füllen. Klar, logisch, ja, bin ich total gut drin. Man sieht im Audio-Podcast jetzt nicht, dass ich panikerfüllt die Augen aufreiße. Das sehr aufregend ist, aber dieses auch zu können, sich Bühne zu nehmen, sich Raum zu nehmen, die Bühne zu füllen, sagen, ich kann da was gut, ohne dass ich das jetzt so machen muss wie die männlichen Kollegen. Aber das
Aber das hast du
kriegt eine
gelernt,
andere Form.
oder?
Ja.
Ja, ne? Weil das ist, war bei mir nämlich auch was, das musste ich lernen, dieses,
Definitiv.
weil das habe ich, das ist keine Eigenschaft, die ich habe. das habe ich ja vorhin schon gesagt, ich mache mich eher gerne kleiner, als ich eigentlich bin. Da arbeite ich aber immer noch dran. Aber das musste ich gerade, was Comedy angeht, auch erstmal lernen. Und da brauchte ich auch Zahlen und Fakten dafür. Also dieses,
Und
und
das
da
ist
habe
dann
ich.
das Schöne, das ist wieder der schöne
Ja.
Gegenpart, ne, zu diesem sich selbst, also so in der Humorforschung, sagen wir, selbst abwertender oder
Ja.
aggressiver Humor, also dieses sich durch den Kakao ziehen und sein Publikum zum Helden machen, und auf der anderen Seite dich selber zur Superheldin machen, ne, und
Ja.
dieses Gucken ist total sympathisch, wenn du dich durch den Kakao ziehst, aber es ist auch total sympathisch, wenn du als Heldin ein Problem gelöst hast oder was kannst, ne,
Ja.
oder dein, zusammen mit deinem Publikum einen heldenhaften Schritt oder eine Geschichte. Also das sind so beides, finde ich, zwei Seiten der Humormedaille, die da zu
Ja, und
holen
ich
sind.
musste das wirklich erst lernen und musste das auf schwarz auf weiß sehen, dass, und da habe ich Gott sei Dank dann auch richtig tolle Veranstalter kennengelernt und die, das waren halt jetzt das waren hauptsächlich Männer, die mir dann eben auch das Feedback gegeben haben, so, du hast die Story gepostet, danach war es ausverkauft. Also, und die mir ganz oft gesagt haben, wärst du nicht mit dem Line-Up gewesen, wären die Hälfte der Leute da gewesen. Und
So,
das
zu
hat mir schon
merken,
gut
was man
getan, zu
kann,
merken,
ne? Oder was man
genau,
auf die Bühne bringt.
ja, wo ich dann wieder dachte, ah nee, ich habe meine Daseinsberechtigung, glaube ich. Da bin ich immer so ein bisschen auf der Suche, auch immer noch, bis ich dann wieder auf der Bühne stehe. Also ich bin, glaube ich, auch die ganze Zeit am Zweifeln, bis ich auf der Bühne stehe, dann nicht mehr.
Dann bist du nur noch da.
Genau, dann bin ich nur noch da und dann gibt es auch keine Zweifel, weil dann, ich bin im Moment, ich erlebe das Publikum, das lacht. Ich habe ja auch erst, ich habe, das war zweimal, wo das Publikum nicht gelacht hat, bei mir. Es gibt Auftritte, da wird
Und also
Geistes.
ich hatte es gestern Abend erst wieder. Das
Ja.
also hab so einen kurzen Moment aus der Corona-Zeit, so eine Geschichte, wo ich so genervt bin, dass irgendwie, dass es so Competition gibt, was man jetzt Tolles bastelt für seine Kinder. Und ich war da total. Und da gibt es so eine lustige Geschichte. Und normalerweise ist die immer lustig, ja. Und
Ja.
ich erzähle die Pointe und es passiert überhaupt nichts im Publikum. Das ist total untypisch, weil eigentlich finde ich immer. Und dann habe ich nur gesagt. Okay, also ich fand das damals total lustig, aber ihr offensichtlich überhaupt nicht. Und daraufhin brüllte der ganze Saal.
Ja.
Also ich glaube, sich das so auch als
Ja.
Profi-Humormacher zu behalten, dieser Kontakt, das natürlich gibt es auch Geschichten, die finde nur ich lustig. Natürlich gibt es auch
Ja.
Geschichten, mit denen habe ich gute Erfahrungen, weil oft jemand das
Ja.
lustig findet. Aber es gibt eben auch nie eine Garantie, ne? Sondern wenn irgendwas nicht gemocht wird, mache ich
Ja.
was anderes oder ich mache mich drüber lustig, sage, muss noch mal raus, den übe ich noch mal. Ja, ich gehe noch mal raus, komm noch mal rein. Jetzt den anderen Witz, ja. Ich komme
Ja.
jetzt noch mal rein und ihr lacht total. Also damit zu arbeiten, dass eben auch eine Geschichte zwischen mir und dem Publikum nicht gut funktioniert und
Aber
das
das ist ja
auch
das macht es ja dann so
was
menschlich,
schön,
ne? Wenn
genau,
du
was
dann
Schönes
sagst,
ist.
ja, das hat euch jetzt ja scheinbar gar nicht gefallen und dann wird zusammen gelacht,
Ihr
weil du
fandet
die
es offensichtlich nicht so
Tension
lustig.
ansprichst, ne?
Genau,
Genau.
genau.
Nee, und sowas finde ich auch immer total sympathisch. Und natürlich gibt es Auftritte, da wird nicht so viel gelacht. Das kriegt dann aber Nachrichten, wie witzig es war, wo du dir denkst, okay, das nächste Mal
Das
gib mir
stimmt,
halt
das
Feedback,
stimmt.
sag mal.
Und
Ne?
das hat man ja auch selten, dass 100 Leute so gar nicht reagieren. Ne? Das habe ich aber,
Ja.
also ich habe meistens, gibt es natürlich auch 20, 30, ne? Oder 100 finden was lustig oder 20 finden mal das andere lustig und die nächsten 30 dann.
Ja.
Aber so, dass du, das habe ich selten gehabt, dass so ein Raum voller Menschen so gar nicht in Resonanz geht. Und
Ja.
ich dann so hinterher dachte, was zur Hölle? Weil dann noch
Ja.
drei Leute kamen und sagen, es war total unterhaltsam.
Dann
Und
weißt
ich
du
so
gar nicht, was du
denke,
machen sollst, gell? Ja.
why?
Ja, weil ich.
Show me, show
Ja,
it to
ja.
me.
Ja, ich hatte das mal bei einem Solo, da habe ich die erste Hälfte gespielt und da war relativ wenig Feedback. Also es wurde mal gelacht, ne? Aber es war so, also ich war mir nicht sicher, ob das denen gefällt. Und dann bin ich in die Pause und ich war auch alleine, also es war, ist niemand mit mir gereist, ich war dann nur mit den Leuten halt von dort unterwegs. Und dann, also ich habe auch fast geheult, weil ich dann dachte, jetzt muss ich noch mal eine Stunde auf die Bühne und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und dann war ich, kurz bevor ich auf die Bühne gegangen bin, da mit einem Veranstalter gestanden und dann habe ich den angeguckt und habe nur gesagt, kannst du mich bitte kurz mal in den Arm nehmen? Und dann haben wir uns kurz gedrückt und dann hat er gesagt, komm, das wird. Und dann bin ich auch auf die Bühne und habe das angesprochen, habe gesagt, sag mal, hat hier irgendjemand in dem Raum Spaß? Und dann sind die, es wurde geklatscht, es wurde geschrien, gepfiffen. Und dann habe ich gesagt, ihr müsst das, was ihr jetzt gerade gemacht habt, müsst ihr mir zeigen, weil ich hätte euch jetzt gerne eigentlich vorgeschlagen, wir können jetzt alle auch gehen. Und wir machen uns daheim noch eine Serie an und dann haben wir einen schöneren Abend. Ne, so.
Ihr müsst
ab da war es dann auch
mehr
gut.
Zeigen.
Ja, genau.
Und
ja,
das finde ich, also diese Flexibilität zu behalten, dieses Offensichtliche,
ja,
was vielleicht nicht geplant ist, ne, anzusprechen, größer ja zu machen, damit irgendwas zu machen, sagen, ich bleibe in dieser Resonanz mit dem,
ja,
mit dem Publikum. Ja,
ja, ja.
Ich würd gerne, weil ich hatte es mir vorgenommen, auch mit Blick auf die Zeit, ich würde super gerne noch mit dir über zwei Ecken sprechen.
Ja.
Über zwei Ecke. Ich kann es ja wahrscheinlich total so mit diesem, ich bin Sachsen-Anhalter, ja,
nicht ja,
sächsisch sprechend,
ja,
und mache hier so hessische, das werde ich gar nicht erst versuchen. Du hast mit Johnny zusammen einen tollen Podcast, ihr habt euch kennengelernt bei einem gemeinsamen Podcast und ihr sprecht über alles, was quasi alle positive Heimatgefühle, habt beide quasi einen herrlichen Dialekt, es macht total
ja
Spaß, euch zuzuhören und genau, erzähl noch zwei Sätze zu
ja
eurem Podcast, auch total schön, sich da rein zu hören.
Ja, genau. Also wir haben uns kennengelernt. Der Johnny ist Radiomoderator bei UFM und da bin ich zum Interview geladen gewesen. Und dann ist da ein Feuerwerk losgebrochen, wo wir beide irgendwie gesagt haben, also das kann ja jetzt nicht das letzte Mal gewesen sein. Und dann kam schon sowieso häufig die Frage, ob ich einen Podcast habe. Und ich bin ja aber so, alles mit Regelmäßigkeit ist bei mir immer so ein bisschen schwierig, ne?
So jede Woche Donnerstag. Weiche von mir, Satan. Es,
ja, ja, sowas, ne? Oder auch, ich habe jetzt einen Eisenmangel, jeden Tag eine Tablette nehmen, ist, also auch das ist schon eine Herausforderung, ja? Und genau, und dann haben wir uns
wie
so überlegt.
Das, aber das mit den 12 Jahren mit deinem Kind, das hast du ja schon ziemlich gut hingekriegt,
ja, genau,
ne? Mit dem,
das stimmt.
Das hast du ja schon echt.
Das vergessen. Das ist ja eine Regelmäßigkeit, also ich habe ja noch
das
nie was so regelmäßig gemacht.
Die hat du dann gut auf die
ja, ja. Nee, und dann haben wir uns zusammengesetzt und dann war es klar, okay, wir wollen einen Podcast zusammen machen. Um was soll der denn gehen? Und dann war, ne, hat man natürlich auch geguckt, okay, sollen wir jetzt noch einen Laber-Podcast machen? Und dann war so, nee, ich möchte schon irgendwie ein Thema haben. Auch wenn man jetzt rückblickend auch sagen muss, es ist schon oft auch ein Laber-Podcast, aber unser Thema, dieses über zwei Ecke, das hatte ich dann nämlich auch Kollegen aus dem Norden gefragt, ob die das kennen, dieses, man kennt sich über zwei Ecke.
Über zwei Ecken.
So. Ja. Und dann haben die mir das auch bestätigt. So, also dann finde ich, sollte das das Thema des Podcasts sein. Und was wir eben wollen ist, ich habe dann auch gesagt, ich will auf keinen Fall irgendwas mit Heimat im Podcast-Namen haben. Ich möchte da schon das richtige Publikum anziehen. Es soll schon darum gehen, mal quer durch Deutschland zu gehen, unsere Hörer kennenzulernen und jetzt nicht die Lisa, die aus Hamburg kommt, sondern die Martha, die aus Schmerlebach kommt. Was ist Schmerlebach? Wo ist das?
Also was gibt's da zu essen? Ich hätte Leipzig im Angebot, aber ich
ja
hätte auch das wunderschöne Bitterfeld-Wolfen. Ich komme ganz ursprünglich komme ich aus Bobbau.
Ja.
Ist ein kleines Dorf bei Bitterfeld-Wolfen. Also ich lade euch total gerne mal nach.
Ja, total.
So Klischee, der Ruhrpott im Osten, aber inzwischen gibt's da ja auch einen gefluteten See und es
ja
ist schön geworden, ne? Aber es ist immer noch mit so einem Augenzwinkern, war mal die hässlichste Stadt in der Welt. Aber ganz bodenständig, ganz sympathisch, geile Leute. Ich
ja
bin da, der Großteil meiner Familie wohnt da. Ganz
ja, genau.
Ecke. Also ihr wollt einfach auch Sachen, Ecken schön finden, da wo ihr hingeht,
ja,
guckt ihr
genau
nach dem Schönen.
Genau, und vor allem die kleinen Sachen vorstellen vielleicht. Mhm. Also nicht immer nur uns auf die großen konzentrieren, sondern auch die kleinen Städte vorstellen. Und was uns da so vorgeschwebt ist, ist, ne, was macht euer Dorf besonders? Gibt's, und jedes Dorf hat irgendwie sowas. Also, ne, oder gibt's bei euch irgendeinen Mensch, der bei euch im Dorf, den jeder kennt? Gibt's auch überall, ne? Mit wem habt ihr eine Rivalität? Also, und das gibt's ja auch überall. Und einfach das kennenzulernen oder teilweise auch was für Speisen, Getränke, ist auch total unterschiedlich. Und das einfach kennenzulernen, weil ich war in Berlin auf der Bühne, habe dann eine Story erzählt in meinem Solo, wo es darum geht, dass ich beschreiben will, wie dick eine Creme von meiner Stiefmutter auf ihre Hand gemacht wurde. Und dann habe ich gesagt, Kochkäse dick. Und dann haben die Berliner mich angeguckt, so, hä? Und ich so, ja, Kochkäse.
Ja, Kochkäse halt.
Ja, und dann wussten die, und ich so, okay, dann halt Nutella dick. Und dann haben sie es verstanden. Also, ne, dick, dick, dick. Und diese Unterschiede, darauf wollen wir eingehen. Und wir haben jetzt eine Kategorie auch eingeführt, weil wir eben viel nur noch gequatscht hatten. So, das heißt Kaff, Käffe am Käffsten, weil bei uns heißt ja Dorf, oder ich weiß gar nicht, ob es Deutschland, weil es ist Kaff, ne, kleines Kaff, und wir wollen die Käffer kennenlernen.
Ihr wollt die
Ne?
Käfer
So,
kennenlernen. Ja,
ja.
schön, ich lade euch mal ein.
Ja, total
Wunderbar.
gerne.
Also über zwei Ecken, hört gern rein in den
Ja.
Podcast von Schlongonges.
Ja.
Und kauft ein Ticket, sie geht on Tour.
Ja, genau.
Eine tolle Comedian, eine tolle Frau. Ich freue mich super doll drauf, dich live zu sehen.
Ja, ich war jetzt erst in Leipzig leider, bin
Genau,
nächstes Jahr wieder in
ich habe irgendwie
Leipzig.
um einen Monat vercheckt. Ich habe auch deine
Ja.
Agentin, das war auch sehr schön, ich habe deine Agentin geschrieben, gesagt, kann ich mich mit Schlongonges am Freitag live treffen? Die ist doch Freitag in Leipzig. Und sie dann so, das war sie vor einem Monat. Ich so, ah,
Oh nein.
okay, dann machen wir das doch das nächste Mal.
Mir
Nein, aber
schaffe das, da bin ich mir sicher.
ich bin ja auch viel unterwegs, also vielleicht schaffe ich das auch in irgendeiner anderen Stadt zu
Total
dir
gerne. Da
ins
drücken
Programm
wir
zu
uns
kommen.
dann. Ich
Ja.
drück so gern.
Ja, ich drücke auch gerne. Das machen wir, das machen wir. Super. Ich danke dir, tausend Dank. Ich möchte mich ganz toll bedanken und fand es wunderschön, dass du heute zu Gast bei uns im Podcast
Ja,
warst.
dank dir, dass du mich überhaupt als Gast eingeladen hast. Hat
Unbedingt.
ganz viel Spaß gemacht. War ganz, ganz angenehm. Weil wir haben uns ja
Schön.
vorher noch nie gesehen, gehört.
Genau, es war schön, ich wollte sagen, dich anzufangen kennenzulernen, ne? Wir
Ja,
haben uns
genau.
quasi,
Ja.
es war ein schöner Start fürs Kennenlernen.
Total.
Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.